Hallöchen, liebe Zuhörenden von Popkunstseele. Ich hätte fast unseren alten Namen gesagt gerade.
Das war immer noch angesehen.
Hast du nicht? Ich musste doll aufpassen. Nein. Wir heißen jetzt ja Popkunstseele. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört und eingeschaltet habt. Wenn das erste Mal, dann ganz herzlich willkommen. Dies ist ein kleiner Podcast über Pop, über Kunst und über Spiritualität hin und wieder. Und an euch GewohnheitshörerInnen. Ganz herzliches Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sprechen heute über einen Film, der uns allen dreien sehr gut gefallen hat und der auch bei den Oscars ein bisschen was mitgenommen hat an Auszeichnungen. Und das ist für uns der Anlass, also diese beiden Dinge, dass er uns gefällt und dass der neulich erst bei den Oscars was gewonnen hat. Das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen wollen, ein wenig. Darüber freue ich mich sehr, weil ich habe ihn wirklich sehr genossen beim Schauen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, hallo. Wieder mal einen Talk aufzunehmen. Machen wir ja so selten.
Ja, das stimmt. Diesmal, das war dann auch doch ziemlich spontan. Anfang der Woche habe ich geschrieben, Leute, ich habe vergessen, wir brauchen irgendwie nächsten Montag einen Talk. Okay, ja. Es war auch, ich hatte schwierige Zeiten ein bisschen. Mein Vater ist gestorben und es war turbulent. Und da ist die Planung und so alles ein bisschen in den Hintergrund geraten zuletzt.
Genau. Ach, zu Recht.
Ja, genau. Ja, das war alles ziemlich umwerfend. Jetzt, mein Vater war wirklich ganz schön alt schon, 93 Jahre alt, und es hat sich angekündigt und es war auch schon seit langer Zeit ein Thema, dass das irgendwann der Fall sein wird. Also es war nicht eine Erkrankung und ein plötzlicher Tod, das nicht. Aber klar, das Leben stoppt mal kurz, hält mal kurz an und man muss über Dinge nachdenken und so, die man lieber noch ein bisschen rausgeschoben hätte. Aber jetzt geht's wieder weiter. Und jetzt gibt's auch wieder einen neuen Talk bei Popkunstseele.
Dieser absurden Parallelität der Dinge. Ja, so ist es
eigentlich. Total, ja, genau, das, genau so ist es. Genau. Alles passiert immer gleichzeitig.
Ja. Genau. Du gehst auf Tour, Gofi, oder?
Du, das ist unsere einzige Ansage, die wir heute euch allen mitgeben wollen, liebe Zuhörerinnen. Das stimmt, ich gehe auf Tour. Ihr habt es mitbekommen, dass ich im Laufe dieses Jahres meinen Roman veröffentlichen werde. Der heißt nicht Popkunstseele, der heißt Wut, Liebe, Filmriss, auch drei Worte. Und wann er genau rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Beim Verlag Ruach jetzt im Sommer wahrscheinlich oder spätestens im Herbst. Aber ich gehe jetzt schon mal auf Lesereise. Und zwar werde ich ab dem nächsten Montag, den 20., werde ich eine Woche lang vorlesen. Mehrere Male in Bremen, nämlich am Montag bin ich in der Stadtbibliothek in Huchting, wo ich sehr gerne vorlese, weil ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben, was in Bremen-Huchting spielt. Dann werde ich am Dienstag Dann werde ich am Dienstag wieder in Bremen vorlesen, diesmal im Stadtteil Oslepshausen. Das ist eine private Veranstaltung. Und dann werde ich am Mittwoch, den 22. in Lemgo mal wieder lesen, und zwar in der Galerie Außergewöhnlich 2.0, wo Marco, da bist du mit mir auch schon mal aufgetreten.
Ja, das war sehr toll.
Das war wirklich toll. Irgendwie, Jay, müssen wir dich da auch mal mit hinnehmen. Das ist wirklich ein schöner Ort da in Lemgo. Mittwoch, der 22. Dann bin ich schon wieder in Bremen, diesmal in Schwachhausen. Das ist ein Stadtteil. Auch eine private Veranstaltung. Aber wenn du gerne da sein möchtest, weil du in Bremen oder in der Nähe wohnst, schreib mich an. Ich sag dir, wo es stattfindet. Und dann bin ich am Freitag, den 24. in Bad Segeberg bei unserem gemeinsamen Freund Frank Bonkowski. Der feiert seine Pizzaabende gerne zu Hause bei sich. Da gibt es sehr viel Wein und selbstgebackene Pizza. Ist ganz, ganz toll. Ich habe da schon öfters mal vorgelesen. Und am Freitag, den 24. ist es mal wieder soweit. Wenn du in der Nähe wohnst, Bad Segeberg, irgendwie schreib mich an, wenn du da auch hinkommen willst. Ist bestimmt erlaubt. Und dann am 25., das ist dann der Samstag, da lese ich in Schleswig. Das ist ein Ort in Schleswig-Holstein.
Überrascht.
Und da lese ich vor in der EFG, in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Die Pastorin ist Franzi, das ist eine Freundin von uns. Und da lese ich also auch aus Wut, Liebe, Filmriss vor. Und wenn es dich interessiert, am Sonntag, dann werde ich in dieser Gemeinde in Schleswig auch eine Predigt halten. Und dann fahre ich wieder nach Hause nach Marburg.
Wow, da hast du echt volles Programm, ey.
Ja, eine Woche einmal so rumst, ne? Einmal so durchgerumst. Das wird aber schön. Da freue ich mich drauf.
Vor allem von Bremen runter und dann wieder hoch nach Bremen. Wer hat denn die Tourplanung gemacht? Das ist ja auch.
Ja, das ließ sich einfach nicht anders. Das ist halt einfach so. Ja, genau. So, Leute.
Blood and Sinners.
Mhm.
Blood and Sinners. Oder auch nur Sinners. Da fängt's ja schon an mit der Verwirrung.
Ja, der deutsche Titel ist ist halt Blood and Sinners. Das dachte ich mir, bevor wir die ganze Zeit nur über Sinners sprechen, sollte man den wenigstens einmal den deutschen Titel gesagt haben, damit die Leute das zuordnen können.
Was ja halt echt komisch ist, weil der deutsche Titel ja gar kein deutscher Titel ist, ne?
Ja.
Also ich meine, warum? Ja. Bevor wir den Film reden, warum? Warum muss der dann auf Deutsch Blood and Sinners heißen?
Und nicht einfach Sinners? Ich nehme an, man wollte für das deutsche Publikum die Vampirgeschichte noch ein bisschen stärker machen und mit dem Titel anteasern, könnte ich mir vorstellen.
Kann natürlich sein. Ja.
Weil vielleicht auch das Wort Sinner in Deutschland nicht so ein Begriff ist, wie meinetwegen in Amerika. Könnte ich mir vorstellen, dass die Filmfirma gedacht hat, wir müssen den irgendwie verstärken, sozusagen. Das wäre so meine Theorie.
Gibt's ja ganz viele Beispiele auch, ne, wo so eigentlich schon original englische Titel auf Deutsch nochmal einen anderen englischen Titel kriegen. Also hier ist es ja immerhin noch sehr nah dran. Aber es gibt ja zum Beispiel, da finde ich es besonders auffällig, diesen Liam Neeson Rache-Entführungsfilm, der heißt in Wirklichkeit, also im Original heißt der, glaube ich, Taken oder sowas. Und auf Deutsch heißt der 96 Hours, wo man so denkt, was hat das denn jetzt leichter gemacht oder zugänglicher?
Genau.
Muss man vielleicht die deutsche Fassung mit dem Titel auch irgendwie unterscheiden von einer englischen Sprachfassung oder so? Ist das,
ja,
vielleicht gibt es da ja so rechtliche Bestimmungen, davon die ich keine Ahnung habe.
Glaube ich nicht. Nein, du hast auch ganz oft Filme, die einfach den amerikanischen Titel übernehmen. Bestes Beispiel, auch Oscar prämiert, also wirklich dolle Oscar prämiert, One Battle After Another. Der hieß in Deutschland auch so, aber irgendwie ist es ja ein griffiger Titel. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das Wort Sinners zu nichtssagend war.
Hm.
Aber.
Es führt manchmal auch dazu, ich habe neulich ich glaube, das war ein französisch-belgischer Film oder sowas, und dem haben sie dann halt auch so einen schmissigen englischen Titel für das deutsche Publikum gegeben, und dann kam aber ein paar Monate später ein englischer Film raus, der wirklich auch so hieß, und dann, wenn du den jetzt googelst, findest du immer halt nur den anderen.
Das ist doof.
Und da ist die Verwirrung also, komplett, ja.
Ich fand halt, ehrlich gesagt, dass der Titel Sinners diesen Film sehr, sehr gut beschreibt. Und das ist ein Aspekt, der, ich habe mehrere auch nochmal Zusammenfassungen gelesen jetzt und auch nochmal Rezensionen gelesen und so. Das wurde gar nicht mal so stark betont, aber als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist wirklich irgendwie so ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Motiv, dieses Sinner-Thema, dieses so auf der sozusagen auf Abwägen oder vermeintlichen Abwägen sich befinden und so, ne? Das ist irgendwie wirklich dieser Predigersohn, dessen Geschichte da erzählt wird, das passt halt gut, ne? Und ja, dieses Blood and Sinners, ja, das macht das Ganze so ein bisschen so, ja, okay, keine Ahnung, ja, vielleicht geht das dann wieder Richtung Vampir oder so.
Ja, es macht es ein bisschen reißerischer, ne?
Ja, also, vielleicht schon, ja.
Also, und zumindest gibt's ja auch ein bisschen Blood, also.
durchaus, ja, das stimmt.
Wer von euch beiden hat den Film denn eigentlich zuerst gesehen?
Wie zuerst?
Ja, wer von euch hat den zuerst gesehen? Also
uns?
Ja, von euch beiden. Ihr habt den ja klar vor mir gesehen.
Ich hab den, weiß gar nicht, ich hab den irgendwann im Herbst gesehen, meine ich, mich zu erinnern, wenn ich, oder?
Ja, der kam also so von einem von einem guten Jahr, glaube ich, ungefähr ins Kino. Ich habe ihn erst dieses Jahr gesehen auch. Ich habe ihn so im Januar oder sowas gesehen.
Ja, okay. Ich habe ihn irgendwann im letzten Jahr gesehen schon. Genau.
Und wie hast du es mitgekriegt? Also war das einfach normal, der tauchte bei dir auf als ein neuer Film, dann hast du gesagt, okay, der kommt auf meine Liste oder so? Okay.
Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich den deutschen Titel gelesen und der hat mich angesprochen. Also gerade das, also gerade das Blatt hat mich angesprochen und dann habe ich drauf geguckt und gedacht, aha, Musik und irgendwie, nee, da habe ich noch gar nichts groß mit Vampiren gesehen, sondern nur so Gangstergeschichte im Süden Amerikas und Blatt und so weiter und dann habe ich gedacht, oh, das klingt ganz interessant und war dann doch überrascht, als dann nach der Hälfte des Filmes irgendwann Vampire auftauchten. weil ich wusste quasi nichts. Also ich habe mich tatsächlich von dem Titel kriegen lassen. Also von daher, bei mir hat das funktioniert.
Das ist eigentlich perfekt. So hätte ich ihn auch gerne geschaut, ehrlich gesagt.
Ja, sowas Überraschung, ne? Ich muss sagen, ich hab gar nicht mitbekommen, dass es den gibt. Ich habe dann, ich habe Sky, also wow, zumindest für die Serien. Und dann tauchte der so in der Werbung auf, sozusagen auf dem Homescreen. Da hatte ich das schon mal kurz gesehen, aber nicht wirklich beachtet. Und dann hast du davon erzählt, Marco, dass du ihn gesehen hast. Wir haben irgendwie, bevor wir den Talk aufgenommen haben oder sowas, glaube ich, hast du sowas gesagt. Ja, ich habe jetzt übrigens auch Blind Sinners geguckt. Geiler Film, irgendwie Thriller, Musik und Vampire. Und dann habe ich gedacht, oh, das klingt ja interessant. Ja, ja, genau. Ja.
Ich bin da wiederholt drauf gekommen und hatte den dann immer die ganze Zeit, ich musste den jetzt gucken, weil eine ganz kleine Nebenfigur, die aber wichtig ist in dem Film, die wird von dem Spoken-Word-Künstler Saul Williams gespielt, den ich persönlich sehr doll verehre.
Was hast du erzählt?
Der spielt den Prediger, also quasi den Vater von dem Sammy, ne? Also der dann, genau. Der quasi in dieser Anfangsszene auch sagt, wenn du das mit der Musik hier weiterverfolgst, dann wird der Teufel dir nach Hause folgen und sowas. Und das hat er in einem Interview erzählt und ich wusste auch noch gar nicht, worum es in dem Film geht. Und er hat dann zum einen erzählt, ganz spannend, dass sein Vater selber auch Prediger war, ne? Und dass er also im Grunde durch seine Künstlerkarriere auch versucht hat, auf keinen Fall in die Fußstapfen von seinem Predigervater zu treten, was er als Spoken-Word-Künstler auch nur so mittel funktioniert hat, würde ich sagen. Und B hat er dann halt auch als Zusammenfassung gesagt, ja, es ist im Grunde so ein bisschen die Geschichte, wie der Blues erfunden wird und es ist auch noch eine Vampirgeschichte. Und dann habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Das interessiert mich ja alles.
Ja, genau. Also ja, aber geil. Die Mischung ist gewagt. Also die ist wirklich gewagt, ne? Oder? Es ist schon ein sehr ungewöhnlicher Film.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss jetzt zumindest ein kleines bisschen an From Dusk Till Dawn denken, weil es ja auch so eine Zweiteilung hat, wo du quasi mit so einem Gangster-Action-Ding einsteigst und plötzlich in einem absurden Vampir-Film endest. Auch wenn das hier optisch und thematisch schon noch zwei sehr unterschiedliche Filme sind, aber trotzdem diese Zweiteilung, habe ich gedacht, der hat sich bestimmt gedacht, ich will mal einen eigenen Tarantino-Film machen oder sowas, als er das Drehbuch geschrieben hat, irgendwie sowas.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch gelesen, dass er auch Filme von den Coen-Brüdern auch als Vorbilder zitiert.
Definitiv, ja.
Also definitiv, Fargo und Inside, wie heißt der, Devin Lewis? Oder?
Inside Llewyn Davis.
Inside Llewyn Davis, genau.
Und vor allem halt auch dieser Südstaaten-Film von denen, ne, der die Odyssee, wie heißt es noch?
Oh Brother, where
Art Thou?
Ja, ne? Ja, exakt. Ja, davon hat es auf jeden Fall auch was.
Ja.
Ja, mhm. Ja, genau. Genau. Gut, aber vielleicht könnte man ja, müsste man vielleicht, oder könnte man mal, bevor wir dann mal zum Inhalt kommen, zumindest mal sagen, wer den Film überhaupt gemacht hat. Ich kann mir das Namen immer nicht merken. Ryan Coogler.
Ryan Coogler.
Genau, der hat auch Black Panther gemacht, ne, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Ich glaube beide sogar, oder? Kann das sein?
Ja. Also auf jeden Fall ist er damit ja riesig berühmt geworden und hat einen riesen Erfolg gemacht. Und Blood and Sinners ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Werk und auch ein wesentlich vielschichtigeres als diese Black Panther Serie, diese Marvel Geschichte. Man könnte noch sagen, Michael B. Jordan hat einen Oscar gewonnen als Schauspieler, als bester Schauspieler für seine Doppelrolle, die er da spielt. Und nur mal dazu, also ich finde, er spielt das auch großartig. Er spielt ja einen Zwilling oder zwei ja. Zwillinge quasi. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, habe ich gedacht, ja, okay, ja, zwei Brüder und so. Und viel später kriegte ich erst mit, dass das derselbe Schauspieler
ist. Ging mir auch wirklich auch so. Ja.
Ja. Ja. Und ich dachte, huch. Ja, stimmt. Jetzt, wo ihr mir sagt, ja, die sehen sich ja ähnlich und sind ja Twins, aber ich habe die immer für zwei, also für echte Zwillinge gehalten, weil ich, also mir war nicht klar, dass das eine Doppelrolle ist.
Weil die auch unterschiedliche Charaktere haben.
Ja, ja. Genau. Also das muss man wirklich mal hervorheben. Die sind ja nicht so Klone voneinander, dass man denkt, naja, der eine hat halt einen Hut und der andere eine Mütze, sondern die haben ja auch Dispute miteinander, ne? Und das sind recht unterschiedliche Charaktere, die sich auch streiten und in andere Richtung wollen. Also das so zu spielen ist schon grandios. Und ich dachte auch, also gut, der mit dem Hut, das ist Michael B. Jordan, klar. Wen haben die denn gecastet, der wirklich dem so ähnlich sieht? Also
wirklich
eine tolle Leistung.
Bin ich ja froh, dass das dir auch so ging, ey, weil ich hinten nach war mir es richtig peinlich, dass ich gedacht habe, Gott, und ich habe das nicht gemerkt. Aber es ist einfach, es spricht für die schauspielerische Leistung, aber auch für den Film. Und so schön, ich habe den Film ja heute extra nochmal gesehen. Einfach so diese erste Szene, wo du ihn, also die beiden quasi zum ersten Mal siehst, wo sie an diesem Auto lehnen und eine Kippe rauchen. Und die reichen sich immer die Kippe so hin und her irgendwie. Und das sieht so echt aus. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass die sich schon verdammt ähnlich sehen. Weißt du so? Ja. Da hätte man ja auf die Idee kommen, aber es ist so toll gefilmt. Also echt stark. Ja, ich finde, Oscar ist auch durchaus verdient. Also den gönne ich.
Ich finde, man sollte noch einen anderen Mitwirkenden hervorheben, der total wichtig ist, nämlich Ludwig Göransson.
Ja,
der hat die Musik geschrieben. Weil ich schon beim Schauen gedacht habe, boah, die so eine stark miterzählende Musik habe ich ganz, ganz selten in einem Film erlebt. Also die spielt eine absolut zentrale Rolle in eigentlich allen Szenen. Ne? Es wird, ich bin eigentlich jemand, der bei Filmen die Musik nicht sehr bewusst hört. Also mir entgeht das oft, dass die Musik da ist. Ich bin dann zu stark in die Geschichte reingezogen. In diesem Fall habe ich sie eigentlich immer sehr bewusst wahrgenommen, aber niemals störend. Also es ist mir nicht auf die Nerven gegangen, sondern es war einfach total im erzählerischen Flow mit drin. Das fand ich ganz fantastisch. Deshalb habe ich heute nochmal mir so ein paar Stücke aus dem Score angehört und nochmal über den Musiker auch selbst gelesen und wie die Musik entstanden ist und so. Und das ist eine fast total faszinierende Geschichte für sich, finde ich. Ich finde, ehrlich gesagt, man könnte schon fast allein nur über die Musik eine Folge machen, also so eine Pop-Musik-Folge, wie die entstanden ist.
Was der Schwede, du? Ne?
Ja, der Schwede.
Glaube, ja.
Der Schwede, ne? Genau. Ich finde das ja so spannend. Also ich meine, in dem Film geht es ja nun tatsächlich um Bluesmusik, um schwarze Bluesmusik aus dem Süden Amerikas. Und dann kommt ein Schwede und macht diesen Score irgendwie. Ja, und der passt wie die Faust aufs Auge. Also irgendwie, da war ich schon, bin ich schon etwas irritiert, oder wie kommt man darauf, den zu nehmen? Wisst ihr, was ich meine? Nimmt man nicht irgendeine Blues-Legende?
Ja.
Irre. Also, das es spielt gibt, ja eine Blues-Legende mit. Der eine Musiker.
Da spielt
ja
immer eine Blues-Legende mit, das stimmt. Ja. Gut, vielleicht können wir ja nachher mal auf die Musik zu sprechen kommen. So, das ist nämlich wirklich interessant, warum er das gemacht hat, wie er das gemacht hat und so weiter und so fort.
Na, dann erzähl es jetzt doch, wo wir gerade dabei sind.
Achso, okay, gut. Also, die beiden kennen sich schon sehr lange. Kugler und Göransson kennen sich schon sehr lange. Ich glaube, die sind zusammen sogar auf die Filmhochschule gegangen oder so und sind Best Buddies, haben auch schon bei anderen Filmen zusammen gearbeitet. Göransson hat zum Beispiel auch für Oppenheimer die Musik gemacht, also der macht ihn nicht nur für Kugler, aber also ist wirklich eine anerkannte Größe so im Filmbusiness. Aber die beiden arbeiten sehr gerne zusammen und es ist so, dass sein Vater ein absoluter Blues-Nerd war, der ihm diese Sachen immer vorgespielt hat und Ludwig, eigentlich hätte Ludwig auch nach einem Bluesmusiker benannt worden sein sollen, nach Meinung seines Vaters, Albert nämlich, aber seine Mutter, das waren auch alles so eine Musikerfamilie, die hat sich durchgesetzt mit Ludwig van Beethoven, ja. Nicht so, weißt du, als der Ludwig, aber sein Vater war ein totaler Blues-Freak und deshalb hat er das so immer mit aufgenommen und er hat die Musik dann aber über Metallica entdeckt später. Und er ist ein sehr, sehr guter Gitarrist. Er hat auch viele der Songs tatsächlich auf dieser Gitarre gespielt und komponiert, die der Sammy in dem Film spielt.
Ja.
Also auf exakt dieser Gitarre. Nicht nur auf einer Gitarre, die so ausgesehen hat, sondern wirklich auf dieser Gitarre. Und das muss man auch mal sagen, dass diese Musik von den Schauspielern auch tatsächlich live performt wird im Film. Also die ist nicht nachträglich dann nochmal produziert worden, sondern das ist stellenweise, also wirklich mit unter Mitwirkung der Schauspielerinnen und Schauspieler ist diese Musik aufgenommen worden.
Auch live Bandreh quasi oder wie?
Ich glaube das sogar. Ich glaube, die haben das tatsächlich auch, so habe ich das verstanden zumindest, dass die es beim Dreh dann auch performt haben.
Die haben es tatsächlich auch bei der Oscar-Verleihung, haben die es auch live performt, so als
Ensemble. Ja, genau. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ja. Genau. Und dann hat sich Göransson eben dann auch beraten lassen. Also er hat geforscht, er ist mit seiner Familie 3 Monate nach New Orleans gezogen, um da vor Ort die Musik zu schreiben und sich mit Bluesgrößen zu treffen, um sich auch coachen zu lassen und so weiter. Also er hat sich wirklich dann nochmal reingekniet, auch sozusagen im Andenken an seinen Vater. Und der Kugler, der Regisseur, hat auch gesagt, dass sein Onkel auch ein ganz, ganz großer Blues, Delta Blues-Fan war. Und das ist sozusagen, die haben da so ein bisschen auch so die ältere Generation quasi gewürdigt mit diesem Film.
Man muss ja sagen, also der Film ist ja trotz allem auch schon fast ein Musical. Also es ist kein Musical, aber so viele Songs, wie dort performt werden von den unterschiedlichsten Typen und Gruppen und so weiter, das ist schon also es hat zumindest, gut, normalerweise ist bei einem Musical, wird ja sozusagen anstelle, dass man einen Text spricht, wird ja dann gesungen. Das ist hier jetzt nicht so. Aber es ist schon ein echter Musikfilm, auch mit einer großen musikalischen Vielfalt und sehr starken Performances. Also das muss man wirklich sagen. Und ich dachte irgendwie so, okay, Gangsterfilm, Südstaaten-Drama, ein Bluesfilm, ein Vampirfilm und ein Musical. Also das muss dem erstmal jemand nachmachen, das in einem Paket abzuliefern. Also
würdest du als Produktionsfirma, wenn du es gepitcht bekommst, ja sagen, um Gottes Willen, nee, also das ist wirklich so
genau,
crazy.
Genau. Ja, total. Und dazu noch 30er Jahre. Also
ja, das ja. Auch noch. Genau.
Echt irre.
Aber es ist ja auch es ist ja eigentlich auch keine Abschweifung, so ausführlich über die Musik zu reden, weil die Musik ist ja auch nicht nur großartig und auch nicht nur sehr präsent in dem Film, sondern die Musik ist ja auch Teil der Handlung, ne? Also die Musik ist ja quasi wie ein Mitprotagonist zumindest. Also die Musik ist ja nicht nur da und weil das eben zu dieser Zeit in den Südstaaten spielt, wird da halt auch Blues gespielt, sondern es geht ja wirklich ganz viel auch um die Musik und ich würde mal sagen, je nachdem wie man hinterher diese Vampirgeschichte auch deutet, ist das sogar ein ganz wichtiger Punkt, welche Musik das ist und wie die gemacht wird und von wem vor allem auch.
Total, ja.
Ja, sollen wir mal kurz sagen, worum es in groben Zügen geht? Kann man ja wahrscheinlich relativ einfach machen. Also Ich fange mal an. Kofi hat ja schon gesagt, es geht um Sammy, das ist der Sohn eines Predigers, wird auch immer genannt Preacher Kid oder wie nennt
ihn?
Preacher Boy, genau. Und und er hat zwei Cousins, eben diese Zwillinge, die Twins, die aus Chicago zurückkommen, um dort eine Spelunke aufzumachen, ein Tanzschuppen, eine Bar, ein Restaurant. Also irgendwie so ein Ding, wo sie sozusagen sagen, also man kriegt mit, die haben in Chicago irgendwie ein paar krumme Sachen gedreht und jetzt wollen sie es hier nochmal krachen lassen, sozusagen.
Ja, man kann es ruhig sagen, das ist ein Duke-Joint und ein Duke-Joint, das ist eine Spelunke, aber das vor allen Dingen für Schwarze.
Genau.
Ne?
Genau, das gab es da so noch gar nicht. Das ist schon auch eine Selbstermächtigung, was sie da tun jetzt und eine Umkehrung der Verhältnisse sozusagen irgendwie.
Genau, aber das ist der Jim Crow Süden, also mit Segregation und so weiter. Und das ist also eine Spelunke für Schwarze. Was übrigens ganz toll ist und ganz auffällig, es spielen wirklich fast nur Schwarze. Ne? Man sieht eben nur ganz wenige Weiße. Die sind natürlich dann auch wichtig, diese wenigen Weißen, die man da sieht. Aber das ist schon irgendwie toll. Also der Hauptcast ist eigentlich durchgehend schwarz. Okay, ja. Sorry. Ja, weiter im Text.
Genau, und Sammy macht sich mit denen jetzt auf den Weg, um dieses Ding zu eröffnen. Er soll dort auch spielen. Er ist Blues-Gitarrist unterwegs. Gabeln sie noch eine Piano-Legende auf und man erfährt ein bisschen was über die Backstory von den einzelnen Leuten. So, und dann wird eben dieses rauschende Eröffnungsfest gefeiert. Und der Film nimmt sich wirklich viel Zeit. Also das, was ich jetzt in diesen paar Sätzen gesagt habe, dafür nimmt er sich ungefähr eine Stunde Zeit, das zu erzählen mit wirklich atemberaubenden Bildern. Das ist dann auch schon toll in diesem IMAX-Format, wo dann plötzlich die Leinwand oder der Screen aufgeht. Ne? Schon finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und naja, was soll man zu der Geschichte sagen? So, die ist ein bisschen verwinkelt, weil einige Darsteller dann noch Backstories mit anderen Darstellern haben und so weiter. Aber das muss man alles gar nicht so weit aufzählen. Also da wird schon noch ein bisschen was erzählt. Und dann wird diese Spelunke von Vampiren heimgesucht.
Opening Night, muss man sagen.
Genau.
Also die ganze Handlung spielt eigentlich in weniger als 24 Stunden oder in ungefähr 24 Stunden irgendwie. Man sieht den Tag, wo sie das vorbereiten und die Nacht, also quasi die Eröffnungsnacht bis zum nächsten Mittag oder sowas dann.
Genau.
Genau. Also die Vampire tauchen deshalb auf, weil der Sammy eine besondere Gabe hat. Also das wird auch so im Eingang des Films erzählt. Manche Menschen, wird da gesagt, die haben eine Gabe, Musik zu machen auf eine so fantastische, natürliche, existenzielle Art, dass das sozusagen die Grenzen des Daseins transzendiert. Also, dass da wirklich sozusagen das ganze Leben durchdrungen wird und alle Seelen davon angezogen werden.
Und auch die spirituelle Welt wird dann gesagt,
genau,
ne? Also
genau. Und das wird dann gesagt, hat dann manchmal allerdings auch zur Folge, dass eben auch die bösen Kräfte dieser Welt angezogen werden. Und das passiert eben. Der Sammy spielt dann in einer fast schon orgiastischen Szene, wo er dann diesen fantastischen Auftritt hat, wo plötzlich seine Musik nicht nur die Menschen da vor Ort erreicht, sondern plötzlich die ganze Musikkultur umfasst, die Vorgänger und die noch kommen sollen und so weiter. Auf einmal sind da nicht nur irgendwelche Zauberleute, die da plötzlich rumtanzen, sondern plötzlich sind da auch Rockgitarristen und DJs und Rapper, die plötzlich auftauchen, obwohl die ja noch gar nicht existieren. Also die ganze große Musikgeschichte wird in den Klängen dieses Songs von Sammy sozusagen erfasst und in das Leben geholt. Aber sein Lied zieht dann eben auch die bösen Geister an. Und dann tauchen diese drei weißen Vampire auf und sagen, hey, dürfen wir mitmachen? Genau.
Für diese Szene alleine, die du gerade beschrieben hast, Goofy, finde ich, lohnt sich der Film schon. Also auch wenn man sagt, das ist ja alles weird, was ihr sagt, aber für diese Szene muss man wirklich sagen, also sowas Grandioses habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen in einem Film. Weil ich finde, allein über diese Szene könnte man eine ganze Folge drehen, wie man die jetzt deutet. Total. Und was da so drin steckt. Ne? Man könnte wahrscheinlich auch so musikhistorisch da reingehen und sagen, naja, also so von diesen afrikanischen Stammesrhythmen, die da irgendwie so aus der Community kommen, über den Blues bis hin zu Jimi Hendrix und Run DMC oder was da so angedeutet wird, ne, erzählt es einfach auch die Entstehung, die Genese von dieser Musik oder überhaupt von Musik auf eine Weise auch, wie wir sie heute kennen, also von eigentlich auch von Popmusik oder von Rockmusik, ne, weil das wird ja so ein bisschen angedeutet, alles kommt daher, alles fängt an mit der ersten Trommel. Sozusagen. Und ist gegenwärtig in dieser Performance, obwohl das eine schon lange vergangen ist und das andere erst viele Jahrzehnte später in der Zukunft passiert. So, das, genau. Also ist ganz genau. Toll.
Ja. Ja, und so kommt es dann halt, dass plötzlich aber auch Vampire auf der Schwelle stehen.
Aber die Vampire singen irgendwann auch. Ja. Und das fand ich auch ganz toll, ehrlich gesagt. Ja. Die machen so ein bisschen irischen Bluegrass, so klingt das irgendwie. Ich weiß nicht, das war so, das habe ich so, irgendwie so eine Mischung aus Bluegrass und irischen Klängen, so habe ich es identifiziert. Auf jeden Fall singen die auch ganz zauberhaft und ist eine ganz andere Musik als der Blues, aber es ist auch wunderschön. Also ich, so wie alle Musik in dem Film wunderschön ist. Also,
das ist ja eigentlich auch die Idee, die kommen da ja als reisende Musiker hin und sagen dann, genau. Ach, ihr habt ja jetzt hier ja so einen Laden, wo Musik gespielt wird, dürfen wir auch mal auftreten. Das ist ja so, versuchen die ja zuerst da reinzukommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Weil sie müssen ja eingeladen werden. Sie dürfen ja nicht.
Genau, Vampire können ja nicht einfach so Räume betreten. Man muss sie ja einladen. Ja.
Genau. Das fand ich aber auch total krass und auch schon fast ein bisschen süß. Also wie genau die sich auch an dieses Vampir-Genre halten. Ne? Also dass wirklich diese Regeln aus so ganz schlechten Vampirfilmen, die auch wirklich eingehalten werden müssen, auch hinterher mit dem, wie bekämpft man Vampire, ne? Irgendwie mit Holzpflock und mit Knoblauch sowas. Und ist halt ja wirklich
Weihwasser.
Das gibt es ja auch in ganz, ganz schlechter Version, dass man einfach sagt, nö, das sind Vampire, also ist das wohl so. Das fand ich irgendwie auch zauberhaft.
Genau. Ja, und so viel muss man ich würde jetzt gar nicht mehr so viel zur Geschichte sagen, also wie es ausgeht, müssen wir nicht spoilern. Es gibt natürlich einen großen Kampf dann zwischen denen in der Spelunke und den Vampiren und so weiter. Also das ist dann auch noch relativ stark actionreich, aber das ist noch gar nicht die letzte Action-Szene, weil es gibt auch noch eine, weil es taucht auch noch der Ku Klux Klan auf, das kann man vielleicht auch noch sagen. Also es ist wirklich, die haben in diesem Film, ich würde sagen, wirklich die, also auf eine besondere Weise, so alle Themen, die schwarze Community beschäftigt, verarbeitet irgendwie, ne? Musik, Religion, Unterdrückung, also Rassismus, die Frage, wie du quasi dein Leben lebst, also ist Blues Sünde oder nicht? Ist das ein, ne? Also so diese, ich hatte irgendwie das Gefühl, und dann eben auch diese geschichtlichen Sachen, Baumwollplantagen und so weiter, also irgendwie ist ja auch ein Schwarzer, der Regisseur, ist schon ein, also da ist schon sehr viel reingestopft worden, was sozusagen, wo man das Gefühl hat, das sind eure Themen irgendwie, oder? Ging euch das auch so?
Ich habe halt so gedacht, eigentlich wundert es mich nicht so doll, dass das der Regisseur ist, der Black Panther gemacht hat, weil Black Panther, würde ich mal sagen, ist ja so eine ganz in die Breite gedachte Pop-Version von sowas wie Afrofuturism, ne? Also so eine Bewegung in der schwarzen Community, die sich im Grunde sehr bewusst darüber ist, dass halt die amerikanische schwarze Community halt keine Legenden und Mythen und Traditionen hat, die also weiter zurückreichen als die Sklaverei, ne, als die Plantagen, weil sie nicht mehr genau zurückverfolgen können, kamen wir jetzt irgendwie aus dem einen Land oder aus dem anderen, aus dem Norden oder aus dem Süden. Und das ist ein Versuch, also diese ganze Afrofuturism-Sache, teilweise auch sehr abgefahren, sehr künstlerisch, sehr, sehr toll, sich selber solche Mythen und dadurch auch eine kollektive Identität herbeizuschreiben oder herbeizusingen oder herbeizumalen. Und ich finde, in dieser Tradition steht das auch ein bisschen und das ist auch das Thema, habe ich so das Gefühl, ne? Ja. Also da wird schon erzählt, wir sind jetzt keine Sklaven mehr, so richtig auf Augenhöhe sind wir aber auch nicht. Und wir bauen uns jetzt was Eigenes. So, und dann kommen halt die Vampire und kannibalisieren das wieder. Aber das steckt da schon meiner Ansicht nach mit drin.
Ja, da steckt da total mit drin. Das ist genau das Bild dafür.
Genau.
Das ist auch gar kein Wunder, dass die Vampire, die ersten Vampire zumindest, Weiße sind, die gerne mitmachen möchten. Das ist genau das Bild. Also die weiße Community kommt und sagt, hey, das ist ja total toll, was ihr da habt. Was bei euch brummt sehr richtig. Das ist ja voll das Leben. Dürfen wir mitmachen? Und dann ist halt die Frage, nee, eigentlich wollen wir euch hier nicht. Auf der anderen Seite, shit, wir brauchen euer Geld, ne? Das Problem ist ja, dass die ganzen Leute, die dann von der Plantage kommen, die haben ja diese Scrapes, heißen die, glaube ich, das sind ja so Holzmünzen. Die gab es tatsächlich, die sind dann irgendwann in den 30er Jahren verboten worden, aber ich habe es heute nochmal nachgelesen, fanden wohl noch Verwendung bis hinein in die 60er Jahre. Und das bedeutet, das war inoffizielles Geld, dass die PlantagenarbeiterInnen bekommen haben, womit sie zwar schon Sachen einkaufen durften, aber nur bei den Leuten, für die sie auch gearbeitet haben. Also es war so eine Art so interner Wirtschaftskreislauf und war natürlich irgendwie Teil der ganzen Ausbeuterei, ne? Und da haben die beiden Zwillinge, die diesen Juke-Joint da machen, halt ein Problem. Die bezahlen alle mit ihren Holzmünzen und das heißt, der Laden macht halt keinen Profit. Ne? Genau. Irgendwann, sie geben mehr Geld aus, als sie tatsächlich einnehmen. Und dann tauchen diese Vampire auf und die haben Gold in der Tasche und sagen, dürfen wir mitmachen? Und die sagen, nee, wir wollen euch ja eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, fuck, wir brauchen aber Geld. Ne? Wir brauchen Geld von außen. Wir brauchen Geld von der weißen Community. Das ist genau das Ding, was da läuft. Und das führt dann ja letztlich auch zur Katastrophe, dass dann, ich weiß nicht, wie sie heißt, Mary oder was, den Vampiren hinterherläuft und sagt, hey, wartet mal ganz kurz, Jungs. Also wir merken gerade, wir haben halt echt leider doch zu wenig, darf ich das Geld nochmal sehen oder so. So fängt das Ganze dann ja an, so greift der Vampirismus dann tatsächlich auf die schwarze Community über.
Ich meine, auf die Musik bezogen ist es ja auch wirklich so passiert am Ende des Tages. Also ja, natürlich stark verkürzt, genau. Aber wenn man sich dann anguckt, wie so Rock'n'Roll entsteht, muss man ja leider sagen, gab es dann irgendwann so zwei, drei weiße Künstler, die einfach exakt dasselbe gemacht haben oder manchmal sogar dieselben Songs einfach nochmal anders aufgenommen haben und gesagt haben, so, wir sind es jetzt übrigens.
Ich musste übrigens, während ich den Film gesehen habe, total an dieses, wie heißt das, African
Futurism oder
Afrofuturism. Ja, genau. Du hast davon ja neulich schon mal erzählt, Marco, und ich musste da total dran denken, auch als wir über Mythen gesprochen haben, ne?
Ja, exakt. Ja.
Bei Rossatok, und da habe ich so gedacht, ja, dieser Film ist quasi wie so ein Ilias, wie so eine Odysseus-Geschichte, also es ist ein moderner Mythos quasi, den er hier geschaffen hat. Aus dem Grund steckt da auch so viel drinne, so von verschiedenen Seiten, ne? Religion, Musik, Horror, also so viele verschiedene Elemente, und dadurch wirkt er ja so ein kleines bisschen unwirklich, aber eben genau einem Mythos entsprechend irgendwie. Weil ich auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich irgendwie während dem ganzen Film gedacht, Wahnsinn, so einen Film habe ich ja noch nie gesehen. Also der bricht mit lauter Konventionen, macht das aber sehr schön. Also es ist nicht so europäisches Kunstkino, wo du fast nichts sehen kannst, weil keine Lampen benutzt werden oder so, weißt du so. Sondern es sind wunderschöne, also wirklich gestochen, scharfe, tolle Bilder, auch sehr stilisiert vieles und so. Und trotzdem bricht er so mit ganz vielen Genre-Konventionen, ne? Weil er so vieles zusammenmixt und auch die Geschichte nicht einem normalen Plot-Arrangement folgt. Kann man eigentlich nicht sagen, ne? Es ist ja, aber es ist trotzdem super spannend und irgendwie auch damit was sehr Eigenes. Also wirklich, ich glaube, deswegen war der auch so erfolgreich. Und er ist ja immerhin, hat die höchste Anzahl von Nominierungen bei der Oscar-Verleihung gehabt, die je einen Film bekommen hat. 16 Nominierungen. 16. Er hat nur, ich glaube, 4 oder so bekommen. Vier, also ja. Er hat nicht die meisten Oscars bekommen. Das war in diesem Jahr One Battle After Another. Auch zu Recht, finde ich. Aber daran sieht man schon, also der hat sehr beeindruckt, weil er einfach ein sehr ungewöhnlicher Film ist und trotzdem zugänglich. Ne? Also eben, genau, trotzdem sehr zugänglich.
Ja, obwohl der so weird ist, das ist jetzt kein... Also nicht so im klassischen Sinne, das ist jetzt kein Kunstfilm oder kein Arthouse-Film, ne? Das ist trotzdem eigentlich Blockbuster-Kino, wenn man so will. Das ist. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich wünschte, ich hätte den so geguckt wie du. Weil wenn man halt schon weiß, dass irgendwann dieses Vampir-Element reinkommt, dann haut's dich natürlich nicht so krass weg. Aber es gibt ja in der ersten Stunde oder vielleicht sogar in den ersten anderthalb ja gar kein Anzeichen dafür, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Ne? Nee. Da hast du wirklich alles, was ein Drama eigentlich hat. Und dann aus dem Nichts kommt das dann ja auf einmal. Genau. Und du denkst so, wusste ich gar nicht, dass das so ein Film ist.
Genau, ich habe heute extra nochmal drauf geachtet, die Vampire tauchen zum ersten Mal nach einer Dreiviertelstunde auf. Also da, aber dass sie so richtig auftauchen, dann tatsächlich erst nach einer Stunde 1:10 oder so. Aber ja.
Es gibt Andeutungen, ne? Der junge Sammy kommt ja in der sozusagen im Prolog des Films, was auch gleichzeitig der Epilog ist, wenn man so will. Der taucht da also zerfetzt und blutig und nur noch mit dem Hals der Gitarre in der Hand bei der Kirche seines Vaters auf und platzt in den Gottesdienst. Und er hat so eine Schramme im Gesicht, so Kratzer, ne, wie so Klauen, die ihm durchs Gesicht gefahren sind. Und es gibt sekundenkurze Rückblenden, ne, von irgendwelchen Gestalten mit leuchtenden Augen, irgendwelche Monster oder so. Aber man denkt natürlich schon irgendwie zuerst an Lynchjustiz, denke ich so, oder?
Genau.
Ein junger schwarzer Kerl mit blutigem, zerrissenen Hemd kommt in die Kirche seines Vaters. Man denkt, ja, der ist irgendwelchen Weißen in die Hände gefallen.
Also ich habe das nicht auf Vampire gedeutet, als ich das so sah. Weil es sind ja nur so ganz kurze Flashes quasi. Das könnte einfach auch ein dramatischer Überfall gewesen sein oder sowas. Ja. Ne?
Also du hast nicht an irgendwas Übernatürliches oder
Nee, ich meine nicht. Also ich meine nicht.
Ich finde, das schließt sich auch gar nicht aus. Ne? Also das eine ist halt die mythische Erzählung davon, das andere ist halt die Realität. Ne? Irgendwie. Und ja, ich finde durchaus diese erlebte Gewalt hinterher auch als sowas übernatürlich Böses zu deuten, fände ich auch total plausibel.
Ja, und es wird ja auch dann sozusagen am Ende tatsächlich in die reale Welt verlegt, wenn dann die Clan-Leute kommen, um sie fertig zu machen. Und dann, naja, das brauchen wir jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest ganz schön.
Aber das finde ich, das ist aber eine interessante Gegenüberstellung, finde ich, weil man ja eigentlich denkt, wenn man so einen Film dreht über diese Zeit in den Südstaaten und dann kommt halt so diese schwarze Community vor und es gibt eine Gruppe von Clan-Mitgliedern, dann würde man ja denken, ja, das ist natürlich das ultimativ Böse, ist ja wohl klar. Aber die sind ja eigentlich eher ein bisschen lächerlich im Vergleich zu den wirklich Bösen in der Geschichte. Ja. Ne? Also wo man vielleicht auch sagen kann, naja, was das erzählen will, das eine ist halt so diese fast schon plumpe, körperliche, rassistische Gewalt von irgendwelchen stumpfsinnigen Leuten, die halt so einfach Menschen jagen und quälen und peinigen und versklaven und lynchen und was nicht alles. Das andere ist aber was Systemisches. Das ist viel gefährlicher, geht viel tiefer. Das raubt dir deine Identität, ohne dass du es merkst. Und du glaubst sogar noch, dass es cool ist, wenn du da drin bist. Ne? Also das fiel mir nur gerade so ein, wo du das so sagtest mit den Clan-Leuten. Vielleicht kann man das sogar echt auch so gegenüberstellen.
Ja, stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja.
Ich finde das einen sehr guten Gedanken, weil das ist ja genau das, was der Vampirismus auch will und auch selber sagt. Also es gibt ja dieser Obervampir, der heißt, wie heißt der, Remick, glaube ich, Remick, kann das sein? Ja. Remick, ja. Also ein irischer Vampir. Also erstmal die Gegenüberstellung dieser irischen Volksmusik der Vampire und des Blues der Schwarzen ist ja auch kein Zufall. Das gehört sozusagen zum Bildrepertoire dieses Films dazu, ne? Und dann kommt es ja irgendwann auch dazu, dass dieser Obervampir Remick den Sammy in seinen Clown hat und von Anfang an sagt, eigentlich will ich die ganze Zeit dich haben. Du bist mein eigentliches Ziel. Und dann schwärmt er ihm ja auch sozusagen vor, was er dann hat, wenn er ihn endlich einverleibt hat, sozusagen in seinen Hive Mind. Dann habe ich endlich alle deine Lieder, dann habe ich alle deine Geschichten, dann habe ich alles, was dich ausmacht und so weiter. Endlich habe ich dich dann auch und wir werden neue Lieder singen und wir werden die alten Lieder singen und so. Also diese Art von Assimilation und Integration und eigentlich Vernichtung, das wird ja da genau angedeutet und das ist, glaube ich, ganz fraglos ist das Bild dafür, dieser Vampirismus. Und das finde ich so gelungen, weil es halt einerseits finde ich total schlau ist und das als eine Form von Vampirismus zu bezeichnen. Ich finde, das macht die Kritik auch so scharf irgendwie, ne? Also es ist gar nicht krawallig, sondern es ist wirklich eine scharfe Beobachtung und eine sehr, sehr harte Kritik und auch gleichzeitig ist es halt das Action-Element, was diesen Film auch so spannend macht, ne? Warum das halt dann doch trotzdem irgendwie noch Popcorn-Kino ist, weil dann halt diese ganze Action-Geschichte losgeht. Ich finde es super gut gelöst, muss ich sagen.
Und erklärt ja auch, es mussten auch Vampire sein, damit dieses Bild funktioniert. Das konnte jetzt kein Zombie-Film sein, ne? Also das Leben und die Kreativität aussaugen und dich dafür so einverleiben in dieses Kollektiv, wo du dann irgendwie noch existierst, aber nicht mehr du als du selbst irgendwie. Das ist schon was anderes als in einem Zombie-Film irgendwie.
Genau.
Total.
Genau.
Ja. Ja. Wo du dann quasi im Grunde die Marionette eines Spielers bist, sozusagen, ne?
Genau.
Aber all das, was dich ausgemacht hast, abgetreten hast. Ja, genau.
Über diese irische Musik neulich was gelesen. Ich konnte noch nicht überprüfen, ob das stimmt. Aber wenn das stimmt, dann ist das auch nochmal eine krasse zusätzliche Ebene. Nämlich diese Lieder, die sie da singen, die gibt es scheinbar. Also die wurden nicht alle für den Film neu komponiert oder es hat zumindest Anklänge an so irische Befreiungslieder, die eigentlich auch mal geschrieben wurden als Protestlieder, ne, gegen die Unterdrückung, die man dann mitgebracht hat, quasi in die neue Welt, in die USA und also um quasi diese Perversion noch auf die Spitze zu treiben, singen die halt diese Lieder, die eigentlich mal selber von einer Minderheit gegen die Unterdrücker gesungen wurde, singen jetzt die selber die Unterdrücker werden. Wenn dem wirklich so ist, muss ich sagen, ist das schon sehr clever erzählt.
Das
auf jeden Fall.
Das ist geil und das wird sogar auch an einer Stelle explizit gesagt, glaube ich. Das ist diese krasse Szene, wie der Sammy dann in seiner Verzweiflung anfängt, das Vaterunser zu beten und der Remick betet einfach mit.
Genau.
Das habe ich noch nie gesehen in einem Vampirfilm.
Ja,
dass jemand so versucht, so ein Ritual anzuwenden, so ein religiöses Ritual und der Vampir grinst und betet halt mit und so, ja, das finde ich auch gut. und dann kommt er tatsächlich auch auf seine irische Vergangenheit zu sprechen und sagt, ja, das haben die Leute, die uns damals fertig gemacht haben, das haben die uns auch mitgebracht und so. Das hilft dir gar nichts. Die beten das auch alle. Und das ist ja eine ganz krasse Religionskritik. Das ist ja eigentlich auch der Hauptkonflikt, den der Sammy auszustehen hat. Sein Vater sagt zu ihm, hör mit diesem Blues auf, Junge. Irgendwann kommst du wieder und bringst den Teufel mit und so, ne? Das weißt du, deshalb finde ich den Titel Sinners ja auch so gut. Also, weil das ja darum geht. Aber der, ich glaube, es war der Delta Slim, der alte Blues-Typ, den sie dann aufgabeln, der hat gesagt, das Einzige, was wir wirklich mitgebracht haben, das, was uns wirklich auszeichnet, ist der Blues. Ich meine, der sagt das an einer Stelle. Und ich glaube, er bezieht das auch auf die Religion. Ja, genau. Er bezieht das auf die Gospel-Songs, die singen auf den Feldern. Und er sagt, ach, hör mir mit dem Scheiß auf. Das Einzige, was wir mitgebracht haben, ist der Blues. Das ist das, was wir sind in Wirklichkeit. Ne? Das ist ja auch eine Religionskritik. Also
ja, klar.
Religion ist eigentlich die Religion des weißen Mannes, ne, in diesem Film.
Wobei, also ich meine, Sammys Vater also und diese, also seine familiäre Gemeinde repräsentiert ja nicht weiße Religion, sondern schon so diesen Südstaaten-Baptismus, würde ich mal sagen. Ne?
Aber das verstehe ich auch als eine Art von versteckter Kritik, eben auch an der schwarzen Kirche sozusagen. Also da könnte man zumindest drüber diskutieren. Ich finde, der Sammy muss sich entscheiden, Blues oder Religion. Sein Vater hat gesagt, Religion, kein Blues. Er sagt, ich nehme den Blues statt die Religion. So, ne? Und
Blues als das, Religion könnte man vielleicht ja
oder den Blues das, sogar als Religion.
So habe ich das verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, quasi. Und das ist ja auch ein ganz, ganz scharfer Kontrast eigentlich. Ich habe das als Kritik gehört. Also das, was die Schwarzen da beten, ist in Wirklichkeit die Religion des weißen Mannes. Das ist nicht das, was euch auszeichnet. Aber weiß nicht, vielleicht ist
das ist ja durchaus auch eine Deutung, die es gibt, oder auch eine Kritik, die es ganz viel gibt, auch in der in der Literatur und auch in der Kunst, die aus dieser Community kommt, dass auch diese Art von Religion, auch wenn das ist ja, glaube ich, eine ausschließlich schwarze Gemeinde, wo der Vater von Sammy Pastor ist. Das kann trotzdem als ein Werkzeug der Unterdrückung gesehen werden, weil natürlich dann die weißen Plantagenbesitzer die quasi zwangsbekehrt haben, so mehr oder weniger, ne? Oder denen dann gesagt haben, so ja, also jetzt seid ihr eigentlich frei und könntet uns alle umbringen, aber Nächstenliebe übrigens wäre ja doch besser. Fällt uns jetzt gerade wieder ein, ne, wo das aktuell wird. Also auch schon um das direkt im Keim zu ersticken. Und das ist ja schon wirklich fies und perfide, wenn du denkst, dass dieselben Leute ja ihre vorher Sklaven, die sie besessen und gehalten haben, manchmal mit der Bibel in der Hand verprügelt haben, ne, und gesagt haben, was weiß ich, also gibt's ja ganz furchtbare Berichte und auch Szenen in Filmen, wo das so passiert ist, und dann zu sagen, wollt ihr nicht diese Religion auch annehmen, ist vielleicht auch was für euch irgendwie. Das ist, ich verstehe schon, dass das echt schwierig ist.
Ich wurde nicht ganz schlau aus dem religiösen Angle sozusagen, weil ich fand den nicht so klar ablehnend oder als Unterdrückungswerkzeug geschildert oder so, sondern ich fand diesen inneren Konflikt von dem Sammy zwischen der Religion seines Vaters und seiner Leidenschaft für den Blues, damit konnte ich viel anfangen. Aber ich hatte Religion spielt ja eine wahnsinnige Rolle, aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass es im Grunde der Film Religiosität kritisieren will, sondern das habe ich aber nicht ganz, wisst ihr, was ich meine? Ich kann es so schlecht beschreiben, weil ich daraus nicht ganz schlau geworden bin. Also geht es um diese Spannung in Sammy? Also dient die Religion quasi nur dazu, diese Spannung aufzuzeigen zwischen einem heiligen Leben führen und der verruchten Bluesmusik? Oder geht es tatsächlich um Religionskritik, aber dafür fand ich die dann zu schwach auf der religiösen Seite. Also im Mythos der Vampire, finde ich, kann man eine ganze Menge solche Sachen finden. Aber wisst ihr, was ich meine? Also diese familienreligiöse Seite, die war mir nicht kritisch genug, um es als Religionskritik aufzufassen.
Naja, in der Szene, die wir eben schon hatten mit dem Vater Unser, da wird ja jedenfalls klar, dass das gar nichts hilft in Wirklichkeit, ne, wenn das Böse wirklich kommt. Also das beschützt dich dann ja nicht bei aller Religiosität oder auch nicht. Gut, da könnte man sagen, das will vielleicht auch erzählen, weil du dich abgewendet hast, hilft's auch nicht mehr. Aber ich habe gerade so gedacht, als du gesagt hast, ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ich glaube, das steckt auch mit drin, ne? Also, dass auch diese Community, die das erzählt, auch nicht so richtig weiß. Findet mir das jetzt alles furchtbar oder auch ein bisschen hilfreich oder beides? Oder also, ich glaube, die Verwirrung ist auch Teil der Erzählung vielleicht, dass du denkst, das kommt schon vor, gehört auch zu unserer Geschichte. Aber tja, also klar, da kommt auch der Gospel her und dann natürlich am Ende auch der Blues. Also, deswegen muss man das auch miterzählen. Aber ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich meine, der hat ja auch nicht Unrecht, der Vater, ne? Also das, was er ihm prophezeit am Anfang, passiert ja tatsächlich auch. Also eigentlich kann man ihm ja gar keinen Vorwurf machen, auch wenn die Art und Weise, wie er predigt, natürlich schon irgendwie schräg ist. Aber der hat nicht gelogen, zumindest.
Er hat nicht gelogen, das stimmt. Genau. Aber was mir aufgefallen ist, dass in der Szene, in der Sammy dann sozusagen die Geister ruft und auch die Geister der Vergangenheit und der Zukunft herbeiruft, taucht keine Gospelmusik auf. Das muss man schon sagen. Da tauchen animistische Musiker auf. Ne? Das ganze Set an, also das, wovor mich meine fundamentalistischen Vorfahren auch immer gewarnt haben, all das sieht man da. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll ist alles da und teuflische Rhythmen und Geisterbeschwörung und so weiter und so weiter, ist alles da. Aber Kirchenmusik taucht nicht auf. Das muss man schon festhalten.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich schlagend. Also ich fand das sehr interessant. Ich habe mich, also das jetzt, also sind jetzt biografische Bezüge, die ich halt bei dem Film habe. Ich habe mich halt an diese Diskussion erinnert. Ne, ich bin ja so sehr christlich aufgewachsen und uns wurde ja gesagt, also ganz im Sinne von Sammys Vater, das sind alles Teufelsrhythmen. Da musst du dich vorsehen. Das hatte noch gar nicht mal was mit rückwärtsgewandten Botschaften oder so zu tun, sondern in den Rhythmen selbst steckt dir der Teufel. Das wurde uns ja so erzählt. Und da konnte ich mich gut dran erinnern bei diesem Film auch. Eigentlich witzig. Also es gehört eigentlich ja. Ich bin ja ein Weißbrot. Also ich meine, was habe ich mit Black Culture zu tun? Gar nichts, ne? Aber diesen Konflikt, den konnte ich wirklich gut nachvollziehen. In dem haben wir auch gesteckt. Wir haben die Musik so geil gefunden und uns wurde gesagt, pass bloß auf, du holst dir den Teufel ins Haus, ne?
Ja.
Und dann halt kommt der Teufel auch, aber die Gospel-Singer kommen nicht.
Das fand ich halt, das ist mir tatsächlich gar nicht so doll aufgefallen, dass da Gospel keine Rolle spielt in dieser Musikperformance. Ja, das stimmt.
Ja, das war.
Aber ich finde trotzdem diese persönliche Betroffenheit, die liegt ja natürlich auf der Hand, weil wir sind ja alle auf irgendeine Weise zumindest von den Erben von dieser Musik total geprägt, wenn wir irgendwas in den letzten 50 Jahren mit Pop- oder Rockmusik am Hut hatten, bist du davon geprägt, weil das alles auf diesen Schultern steht. Also dann müsstest du wirklich nur mit klassischer Musik aufgewachsen sein, wenn du das komplett von dir weißen wollen würdest. So alles, was Jazz ist, was Hip-Hop ist, was Reggae, Blues, R&B, auch Roll, die ganzen Rocksachen, ne? Auch Nirvana, auch Crunch, auch all das basiert halt am Ende alles darauf.
Total. Und da sind wir wieder bei Ludwig Göransson, weil der hat das tatsächlich dann auch so formuliert in Interviews. Der hat gesagt, ich habe es halt über meinen Vater immer mitbekommen und das, was mein Vater da entdeckt hat, das habe ich bei Metallica entdeckt und das hat dieselben Wurzeln. Also das ist dem ganz klar geworden. Und dann hat er sich eben nochmal intensiver mit dem Blues beschäftigt und hat dann eben auch gesagt, leider klingen die ja alle scheiße, diese Aufnahmen von damals. Das sind ja alles schreckliche Aufnahmen, ist ja klar, unter schrecklichen Bedingungen und so. Wie geil wäre das doch, wenn man diese Musik mal in wirklich guter Klangqualität hören könnte. Ne? Das war so ein bisschen auch so das Projekt auch bei diesem Film. Und dann hat er gesagt, in einem Interview, das war so edgy, was die gemacht haben, diese Musik zu spielen, auf diese Art zu spielen, das ist im Prinzip wie Heavy Metal, nur halt damals unter den damaligen Bedingungen. Das heißt, ja, das geht, wir haben dieselben Wurzeln im Prinzip, ne? Wir zerren da alle von.
Aber das ist ja eh eine ganz interessante Frage am Ende, wenn man da rausgeht und man fiebert ja mit den Protagonisten mit, ne, mit dem Sammy und mit den beiden Brüdern, aber Aber trotzdem ist es ja tatsächlich eigentlich nicht unsere Geschichte, ne? Also wenn wir uns da jetzt als Europäer reinlesen müssten, sind wir ja eher quasi das Team der Vampire irgendwie. Da habe ich schon viel drüber nachgedacht. Also was macht man jetzt damit? Sagt man dann, ja, ganz toll, dass ihr diese tolle Musik erfunden habt. Ja, und schade, dann kamen die Vampire und tja, jetzt haben wir immerhin Punk am Ende. Das ist ja so, also das ist ja so ein bisschen die Frage, was machst du jetzt als weißer europäischer Mensch mit dieser Geschichte, ne? Also erzählt die einem mehr als nur, guck mal, das ist unser Mythos und ihr habt es uns weggenommen, oder gibt es überhaupt ein Wir und ein Ihr und so? Das, ich finde, das ist schon eine spannende Frage am Ende.
Das stimmt. Ich habe da auch keine Lösung dafür, abgesehen davon, dass die Musik im Film zu einem großen Teil von einem weißen Schweden kommt.
Naja, aber wenn das große Thema in dem Film ist, genau, ist das ja auch ein Statement, finde ich nämlich auch.
Ja.
Das ist nicht nur purer Zufall, das ist auch mit Teil von der Message, die der Film irgendwie kommuniziert, auf einer Metaebene vielleicht zumindest.
Ja, und das ist wiederum so toll, ne, weil der Film dann bewusst uneindeutig bleibt und sozusagen Raum öffnet und kein Propagandafilm ist oder kein politischer Propagandafilm oder nee, genau. Sowas. Kein Aktivismus, ne? Sondern er erzählt eine Geschichte, er kritisiert sehr deutlich und sehr hart und am Ende lässt er eben doch auch einen gewissen Raum für Gespräch eigentlich, für Dialog, für die Frage, was machen wir denn jetzt damit so? Das finde ich wirklich cool. Also, das finde ich wirklich ganz toll.
Ja, und witzigerweise, oder nicht witzigerweise, sondern das Ganze eben durchaus auf einer Popcorn-Film-Ebene, also ne, auf einer Unterhaltungsfilm-Ebene, der zwar nicht klassischem Abläufen folgt, aber trotzdem eben kein Arzi-Fazi-Film ist, sondern toll anzusehen, sehr spannend, geil gedreht, tolle Schauspieler, coole Geschichte irgendwie. Und trotzdem, wie wir jetzt sehen, ne, wir sprechen jetzt eine Stunde drüber, man kann eine ganze Menge Angles, Blickwinkel nehmen und darüber 30 Minuten reden, über jeden Einzelnen. So, und das ist schon stark. Das können ja nicht so viele Filme so intensiv. Und das kann der natürlich, weil er so viele Genres bedient und weil er eben quasi aus verschiedenen Ecken guckt und Religion eine wichtige Rolle spielt oder Spiritualität und Musik und Horror in irgendeiner Weise oder die Vampire natürlich gedeutet werden müssen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gemacht, finde ich. Der hat sich nicht, und das Ganze dann immerhin nicht in 3,5 Stunden, sondern in 2 Stunden 15 oder so. Also, das auch noch relativ komprimiert, wenn man so will. Also, jetzt nicht 90 Minuten, aber, finde ich schon echt beeindruckend. Also.
Ist irgendwie, finde ich, auch mal wieder schön. Ich weiß nicht, man konnte so in den letzten Jahren den Eindruck haben, große, schwere Themen werden am besten von Serien verarbeitet, weil die haben ganz viel Zeit, so, ne? Und irgendwie das einfach mal so in 2 Minuten 18 um die Ohren geschlagen zu bekommen und hinterher dann zu denken, ja, okay, das war's dann jetzt auch. Das ist schon auch ein geiles Erlebnis, muss ich sagen. Also der Film, ne? Der Kinofilm, der abendfüllende Film ist schon eine tolle Form. Irgendwie, das finde ich an diesem Film, wird es mir nochmal deutlich, dass es manchmal auch einfach schön ist, an einem Abend so ein Ding.
Weil ich finde, daran merkst du auch, dass es wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist. Das hat ja, glaube ich, einen von den 4 Oscars auch fürs beste Drehbuch gekriegt und aber auch für die tolle Regiearbeit, weil gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen oder diese romantischen Beziehungen oder ex-romantischen Beziehungen, ne, gerade zwischen den beiden Brüdern und ihren Frauen oder Ex-Frauen. Das wird ja in ganz wenigen Szenen, in ganz wenigen Kameraeinstellungen nur so ganz kurz anskizziert und trotzdem denkst du, ich kapiere komplett eure ganze Beziehungsdynamik aus den letzten 20 Jahren, glaube ich irgendwie. Und das musst du eigentlich, genau. Das musst du erstmal schaffen, finde ich.
Ja, das musst du wirklich, das musst du erstmal schaffen, das stimmt. Ja, das stimmt.
Mach da auch nicht zu viele Worte, ne? Also, sondern zeigt genau die richtigen Gesichtsregungen, so dass du ziemlich genau verstehst, was da gerade vor sich geht. Ne? Also ja. Das ist schon fantastisch. Also
cool. Letzte Worte? Noch irgendwas, was ihr nicht losgeworden seid?
Ich könnte noch anschließend wenn man jetzt Bock auf dieses Afrofuturism bisschen hat, von besagtem Saul Williams, der den Preacher gespielt hat, der ist auch Schauspieler und Regisseur und neben seinem musikalischen und literarischen Schaffen. Und der hat mit seiner Frau zusammen einen Afrofuturism-Film über einen Hacker im Kongo, weiß ich jetzt gerade nicht, gemacht. Das ist ein ganz abgefahrener Film und der heißt Neptune Frost. Und das ist so, wenn man das gut fand, wird man das, glaube ich, auch mögen, auf jeden Fall.
Das nächste Mal, liebe Zuhörenden, sprechen wir mit Frau Düffy. Frau Düffy ist eine Fantasy-Autorin, die ihren ersten Fantasy-Band veröffentlicht hat. Das Band der Elemente, das wird eine Reihe, das ist der erste Band. Frau Düffy lebt in Hannover, wir haben Kontakt zu ihr bekommen und wir haben Lust, mit ihr über Fantasy zu sprechen, über das Genre, über die Frage, ob das eigentlich Weltflucht ist oder ob jeder ein bisschen Fantasy in seinem Leben haben möchte oder ob Fantasy was ganz Sinnvolles ist. Ich meine, gut, wir haben heute, glaube ich, über ein echt gutes Beispiel gesprochen von echt irgendwie auch toller Fantasy. Aber das führen wir nächstes Mal mit Frau Düffy weiter und bis dahin könnt ihr diesen oder andere gute Filme gucken, bis wir dann wiederkommen. In 2 Wochen.
So ist es.
So sieht's aus. Genau. Ja, Freunde, jetzt auch mal wieder passend unsere Frage am Ende dieses Gespräches über diesen Film. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Ja, das hätten wir mal sagen sollen.
Ja, finde ich auch nicht. Das wäre alles viel besser gelaufen am Ende.
Alles klar, bis in 2 Tage, 2 Wochen. Tschüss.
Alles gut, ciao.